bei welchen Szenen zum Beispiel oder bei welchen Dingen würdest du sagen, da sieht man sehr deutlich, dass das ein christliches trojanisches Pferd ist.
Okay.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Niklas, heute machen wir etwas, was wir sehr selten machen. Wir machen eine Reaktion auf einen Film. Und zwar auf die Odyssee von Christopher Nolan. Und wir sprechen ja hier über eine Geschichte, die zwar schon sehr lange bekannt ist, also man könnte sie schon seit 2700 Jahren gelesen haben, aber trotzdem Spoiler Alert, also wer den Film noch nicht gesehen hat und sich und noch nichts von der Geschichte weiß, aber den Film noch schauen will, wir werden in diesem Format auch über die Story sprechen. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr jetzt ausschalten. Dieser Film hat ja sehr viele Kontroversen ausgelöst im Vorfeld und da gab es wirklich Grabenkämpfe, das ist unglaublich, wenn man ein bisschen im Internet unterwegs war, hat man das gesehen. Und umso spannender war es dann, als man den Film im Kino schauen konnte. Das haben wir natürlich auch gemacht, nicht zur gleichen Zeit tatsächlich. Nein. Ich habe ihn schon vor, glaube ich, 2 Wochen gesehen. Du hast ihn gestern Abend geschaut. Mhm. Wie hat er dir gefallen?
Also machen wir so ein Ranking? Oder willst du eher ein paar Stichworte?
Du kannst beides machen.
Okay. Ich bin mir vielleicht am dem Erlebnis selbst ein bisschen im Weg gestanden, muss ich zugeben. Ich habe es dir vorhin ja gezeigt. Ich habe versucht, im Kino von Hand ein bisschen mitzuschreiben, was ist der Plot, weil ich immer vergleichen wollte, wie geht Christopher Nolan mit dem Plot der Odyssee um im Vergleich zu Homer.
Ja. Weil du wusstest, dass wir heute
Weil ich wusste, wir machen einen Podcast. Aufnehmen. Nicht quasi mit meinen Podcast-Augen und Ohren den Film.
Nicht, weil du sonst so ein Nerd bist.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ich fand den interessanten. Also, er hat mir gefallen. Aber es sind auch einige Fragen, gerade weil ich im Vorfeld schon im Blick auf den Podcast so viel überlegt habe, sind mir irgendein paar Dinge ein bisschen irritierend aufgefallen. Ich habe dann wie vielleicht mit ein bisschen mit seltsamen Augen den Film geschaut. Mhm. Aber du konntest ihn ja ganz frei genießen.
Genau, ich bin sehr voraussetzungslos ins Kino gegangen und habe ihn wirklich auch als Film und als Epos aufnehmen können und fand den Film auch sehr, sehr gut. Ich mochte den Film, das ganze Visuelle, aber auch wie er mit dem Sound arbeitet, die Story natürlich, wie er das macht, also auch wie er die Dinge darstellt. Ich fand den Film im Großen und Ganzen eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, wenn du, was ist so ein richtig schlechter Film?
Ein richtig schlechter
ist ja Filmtitel, ich weiß nicht. Kennst du Sharknado? Von Sharknado zu Lord of the Rings auf der anderen Seite.
Ja, das ist näher bei Lord of the Rings als bei Sharknado, würde ich sagen.
Ja.
Also in meinem Ranking.
Ja.
Aber ja, ich mochte den Film.
Ja. Ja.
Es gab einige kleine Dinge, wo ich auch sagen würde, das war ein bisschen komisch, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Kommen wir darauf zu sprechen.
Genau. Und jetzt eben Christopher Nolan, sehr, sehr bekannter Regisseur. Er hat viele Filme gemacht, The Dark Knight zum Beispiel, Inception oder auch Interstellar. Einer der größten Regisseure, der im Moment Filme dreht. Und mit Odyssee hat er natürlich eigentlich schon ein Drehbuch gehabt. Also diesen uralten, dieses epische Werk von Homer. Und vielleicht gleich zu Beginn, dass wir das ein bisschen einordnen. Was ist die Odyssee eigentlich? Was ist dieses ursprüngliche Werk?
Ja, genau. Also ich meine, es ist eine, könnte man sagen, der ältesten literarischen Texte, die wir kennen.
Mhm.
Einer der berühmtesten, weitverbreitetsten, meist adaptierten, wahrscheinlich ungefähr 2700 Jahre alt, also irgendwo im 8., 7. Jahrhundert vor entstanden. Eine große Diskussion hängt sich dann daran auf, gab es diesen Homer als eine Person? Wer hat dieses Werk geschrieben? Mhm. Ist es in mehreren Etappen entstanden? Es gibt wie diesen Kernbestand, die Geschichte, die berühmtesten Abschnitte, die Irrfahrt des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Und das gibt wie eine Rahmengeschichte, die Telemachie, also die Geschichte von seinem Sohn und der Frau von Odysseus, Penelope, und Telemachos, der Sohn, die quasi zu Hause in Ithaka sind und darauf warten, dass ihr Vater oder ihr Ehemann zurückkehrt. Und da wird ein bisschen diskutiert, in welchen Schichten und so ist das entstanden. Ja. Aber es ist quasi ein sehr alter, sehr berühmter Text, der sehr oft rezipiert und dann auch immer wieder neu verarbeitet wurde. Und deshalb ist das halt wie spannend, weil wir hier mit einem Stück Weltliteratur der Menschheitsgeschichte zu tun haben und wir haben da eine Adaption im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, darauf werden wir jetzt im Verlauf auch immer wieder darauf zu sprechen kommen. Wie macht man so ein Retelling? Gäbe ja ganz viele unterschiedliche Varianten, aber was ist eine Adaption und wie ist eine Geschichte zu adaptieren? Ja. Also wann ist sie gelungen, wenn sie möglichst nah am Original ist? Oder geht das überhaupt? Oder so? Ich glaube, das wirft schon so ein paar erste Grundfragen auf. Aber so viel vielleicht mal dazu, was dieser Text ist und war.
Ja. Und ich habe es ja schon gesagt, ganz am Anfang, es gab viele Kontroversen. Und da waren einige unterschiedliche Dinge, die da diskutiert wurden. Etwas war zum Beispiel, manche, die sich mit dem Text auskennen, die haben bemängelt, dass manche der Darstellungen falsch wären, zum Beispiel komische Rüstungen oder Schiffe, die man wahrscheinlich so nicht gehabt hätte.
Sehr so Wikingerschiffe.
Genau, eher Wikingerschiffe, obwohl das ja eigentlich eher mediterran wäre. Aber dann, der größte Punkt war wahrscheinlich so dieses sehr kulturkämpferische. Also es wurde dem Film sofort vorgehalten, oder Nolan wurde vorgehalten, dein Casting ist unglaublich woke. Also du hast Leute gecastet, die man eigentlich so in so einer Geschichte würden nicht Leute mit dieser Hautfarbe zum Beispiel vorkommen. Also Helena von Troy, das ist ja, die wird ja entweder entführt oder sie geht mit Paris nach Troy und wegen ihr beginnt ja der ganze Trojanische Krieg. Und sie wird dargestellt von Lupita Nyong'o.
Ja, genau.
Und das war für viele, war das sehr, sehr komisch. Wieso würde sie jetzt diese Frau spielen? Das geht doch nicht. Oder Elliot Page, früher ja Ellen Page. Und dort war im Vorfeld gab es das Gerücht, dass dieser Elliot Page im Film Achilles spielen würde. Und das hat für unglaubliche Furore gesorgt.
Unglaublich, ja.
Es war aber nur ein Gerücht, es stimmt nicht, sondern diese Figur oder diese Schauspieler verkörpert Sinon.
Genau, eine andere Figur. Achilles kommt gar nicht, wird nur erwähnt,
kommt gar nicht vor. Das war etwas, was mich ein bisschen gestört hat, um ehrlich zu sein. Aber dieser Sinon wird eben verkörpert von Elliot Page. Und auch dort war so, ja, wieso eine Transperson, wieso würde man das machen? Was ist dir da aufgefallen, als du den Film geschaut hast? Hast du das gemerkt? War das irgendwie unpassend? Oder?
Nein, es spielt überhaupt keine Rolle. Ich fand es viel entspannter. Ich muss auch zugeben, ich bin vom Typ her gar nicht so ein Kinotyp. Ich verfolge nicht so oft, was kommt da bald raus im Kino. Ich habe deshalb die Kontroversen im Vorfeld gar nicht so live miterlebt. Ich habe sie eher dann quasi nachgeschaut, die vor einem halben Jahr, als die Trailers rauskamen, die habe ich auf YouTube nachgeschaut, die Kommentare unten und dann ein bisschen schon erste Reaction-Videos. Und es wurde extrem heiß gekocht, das Ganze. Es war richtig dramatisch. Und als ich den Film geschaut habe, es war völlig entspannt. Und es war auch irgendwie passend. Ich fand das, also ja, diese Empörung, würde ich sagen, die war wirklich vergebens im Vorfeld.
Ja.
Und ich frage mich, war das auch ein bisschen kalkuliert von Nolan, dass sie auch sagen, dass sie den Film, also das ist ja auch eine Art von Werbung, obwohl dann einige gesagt haben, wenn das Cast so divers ist oder so, dann schaue ich den Film aus Protest nicht oder so.
Waren wahrscheinlich nicht viele.
Ich glaube, ja.
Ja.
Oder wie ist es dir aufgefallen?
Also eben auch kaum, schon nur, weil es gibt ja Filme, wo man das Gefühl hat, das war ein schlechter Cast und das nimmt einem auch irgendwie aus dem Erlebnis heraus, aber das habe ich jetzt hier nicht so empfunden. Und diese Figuren, wo eben so ein unglaubliches Aufheben drum gemacht wurde, die kommen tatsächlich auch kaum vor. Also muss man auch sagen, die haben fast keine Screentime. Genau. Also es ist jetzt auch nicht, ja,
Und ich würde sagen, so Ethnizität, weder in einem quasi kontroversen oder unkontroversen Sinn, wird auch gar nicht ganz so thematisiert, sondern es geht eher um viel symbolischere Elemente, was bedeutet es, Mensch zu sein, also die Griechen und die Sea People, diese Seevölker, kommen noch darauf zu sprechen. Die kommen vor, aber es ist viel metaphorischer.
Ja.
Oder habe ich so Gefühl, das...
Also, ich würde persönlich sagen, der größte Miscast war für mich Matt Damon selbst.
Ja.
Und zwar jetzt nicht, das muss man aufpassen, er hat sehr, sehr gut gespielt. Er hat einen super Job gemacht. Er ist eigentlich ein guter Odysseus, wie er ihn darstellt, aber er passt einfach optisch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber Matt Damon passt irgendwie nicht als Verkörperung eines Menschen, der so dieses Hinterlistige und Gewiefte und einfach dieser Odysseus, wie er eigentlich ist bei Homer, da hätte ich mir andere Schauspieler vorstellen können, die das besser verkörpert hätten als er.
Ja. Aber das hat auch damit zu tun, da kommen wir auch darauf zu sprechen, wie die Person von Odysseus bei Nolan auch porträtiert wird.
Ja.
Da nimmt er sich auch Freiheiten raus. Aber vielleicht zu so grundsätzlichen, du hast es vorhin angesprochen, Soundtrack, so ein paar Grundsachen, die Erzählweise, wie Nolan die Story erzählt, das ist ja eigentlich interessanter, scheint irgendwie der Stoff, den Homer ihm liefert, wir reden einfach von Homer, ob es ihn jetzt gegeben hat und er es so geschrieben hat, aber sagen wir, die Version von Homer passt ja eigentlich zur Art, wie Nolan seine Filme gestaltet, mit diesem Spiel mit Erinnerungen, mit Zeitsprüngen, mit Rückblenden. Und das ist im originalen Text ja auch der Fall, da gibt es diese Brüche im Text, die Perspektive wird geändert, man ist bei Odysseus und Odysseus erzählt etwas und plötzlich ist es irgendeine Diskussion unter den Göttern, darf Odysseus jetzt nach Hause oder nicht? Mhm. So. Mhm. Und diese Erzählweise, diese Sprünge, das auch bei Homer schon sehr komplexe, nicht chronologische, das übernimmt Nolan. Und finde ich, das passt irgendwie zum Film. Das macht er eigentlich sehr, sehr raffiniert.
Ja. Genau, für diejenigen, die dachten, Nolan beginnt mitten in der Geschichte, um das irgendwie so vielleicht filmisch komplexer darzustellen. Homer beginnt auch so.
Ja.
Also er geht eigentlich ziemlich genau am Stoff entlang. Erzählt nicht alles natürlich. Aber das Spannende ist, wie er es erzählt und wie er Dinge auch anders erzählt, wie er Dinge umdeutet. Und vielleicht etwas, was ich spannend fand, da gab es Kritik von manchen Seiten. Und ich glaube, das stimmt auch. Nämlich die Odyssee von Nolan ist enorm christianisiert. Mhm. Also er nimmt diesen Urtext von Homer und stellt ihn so dar, dass er, also dieses Epos wird dann verdaubar für ein westlich-christliches Publikum.
Ja.
Und persönlich finde ich das sehr, sehr schön, eine solche Deutung zu machen. Aber ich verstehe auch, wenn Leute dann sagen, ja gut, aber das hat ja mit diesem griechischen Kontext dann eigentlich nur noch wenig zu tun. Also Beispiele sind, dass er Dinge wie Reue und Schuld, Sühne, Vergebung, das sind Themen, die sind alle absolut grundchristlich, haben aber im Epos von Homer eigentlich keinen Platz.
Ja, genau.
Also es gibt bei den Griechen so in dieser Zeit die Vorstellung, eigentlich nicht, dass man bereuen würde, dass man seine Feinde im Krieg umgebracht hat.
Das ist ja, genau. Das ist ja prächtig. Das ist genau, wunderbar. Ja, genau. Und das ist, ich glaube, für mich auch bleibend das Spannende und gleichzeitig auch ein bisschen Irritierende. die Frage nach diesen, das, wie soll ich sagen, so ein Repertoire von Werten, das irgendwie im Film von Nolan, ich bin auch nicht ganz, manchmal ist es auch ein bisschen eklektisch, so ein bisschen selektiv, wie er das macht, dass das irgendwie kollidiert zwischen, also er orientiert sich quasi an Homers Urtext oder die Grunderzählung, nimmt von da auch den Plot, importiert aber dann so ein paar so christliche Wertvorstellungen. Können wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer erklären, was wir da meinen oder an was wir das aufhängen würden. Aber das wird so ganz klar, mindestens mir wurde es dann nicht genau, macht das Nolan absichtlich oder ist es einfach seine eigene Übersetzungsarbeit, um den Text zu verstehen? Und was will Nolan, also was ist sein Punkt, für den er dann wirklich stehen will? Vielleicht ist es auch ein bisschen eine zu einfache oder plakative Frage, einfach zu sagen, wenn wir hier von Kunst und von Adaptionen von einem alten Text sprechen, was ist jetzt die Message? Ist vielleicht eine zu simple Frage, aber
wo würdest du, bei welchen Szenen zum Beispiel oder bei welchen Dingen würdest du sagen, da sieht man sehr deutlich, dass das ein christliches trojanisches Pferd ist.
okay, lass mich überlegen, wo könnten wir das? Es sind viele Dinge, Intuitionen, die vielleicht der Antike, die in der Antike zu Hause waren, die er wie auslässt. Dinge, die er wie ein bisschen wegsperrt, weil sie ein bisschen unverdaulich sind für unsere Zeit.
Also was zum Beispiel?
Ich zitiere hier eine Wilson, sie hat den Film ja, Emily Wilson, eine Altphilologin, die hat den Film richtig, richtig kritisiert. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber ein paar Dinge, die sie hier anspricht, diese Werte, die würde ich sagen, das verstehe ich, dass sie das meint. In der Antike wären die irgendwie salonfähig, aber in unserer Sicht nicht. Sie sagt, Betrug, Kriegstrieberei, außerehelicher Sex, Tierquälerei, Misshandlung von Frauen und das Streben nach Ehre, all das ist in Homers Welt völlig in Ordnung. Sind in dieser Version jedoch sehr verwerflich. Ja. Also das würde ich schon sagen. Ja. Es gibt so ein paar Intuitionen der Antike, die für uns unverständlich sind und da nimmt sich Nolan die Freiheit, die wirklich abzuändern.
Also ein Beispiel wäre vielleicht, dass zum Beispiel die Sexualmoral, das ist etwas. Also bei Homer selbst ist es selbstverständlich, dass Odysseus, der seine Frau über alles liebt und eben 20 Jahre lang braucht, um zu ihr zurückzukommen, trotzdem selbstverständlich Affären hat.
Ja.
Mit Frauen.
Ja.
Das ist also zum Beispiel mit Circe, dieser einen Göttin, Halbgöttin. Im Film wie auch im originalen Epos verwandelt sie die Männer von Odysseus zu Schweinen. Und danach kommt, also Odysseus kann es dann verhindern und sie werden wieder zurückverwandelt. Und im Film sind dann alle so ein bisschen nach dieser Erfahrung so ein bisschen geschockt und gehen dann relativ schnell wieder.
Ja, genau. So. Sie sind ein bisschen unwohl, ziehen ihre Rüstung wieder an und schleichen sie aus dem...
Im Original bleiben sie ein Jahr dort und Odysseus hat eine Affäre mit ihr.
Er teilt mit ihr das Lager, ohne Problem.
Genau, und das ist halt einfach so und dann ziehen sie dann weiter.
Und das Lustige ist, seine Männer, also seine Crew sagen dann, hey, komm, jetzt sind wir so ein Jahr hier und ich sehe, du genießt es hier bei Circe, aber könnten wir nicht, wir wollen nach Hause. Das ist lustig, ja.
Und das Gleiche bei Calypso zum Beispiel, das geschieht zwar im Film auch, aber im Film wird es so uminterpretiert, dass er das mehr oder weniger so halb im Vergessen tut. Also er tut es, weil er vergessen hat, dass er ja eigentlich noch eine Frau hat. Mhm. Und so, weil er diese Lotusblätter isst. Also so, das ist ein Beispiel. Etwas anderes ist die Brutalität, mit der man sieht zwar, wie sie zum Beispiel, wie sie ein Dorf plündern gehen, aber die Selbstverständlichkeit, zum Beispiel, wie sie im Epos wie Odysseus erzählt, sie haben die Männer alle umgebracht und die Frauen verschleppt, um sie dann in die Sklaverei zu verkaufen, das sieht man natürlich nicht.
Ja,
das,
genau.
Weil das für uns, damit gewinnt man keine Sympathien für einen Helden. So, das ist für uns nichts Heldenhaftes.
Ja.
Oder am Schluss, im Original, nachdem er zurückgekommen ist und alle Freier, die um Penelope Buhlen, die alle umgebracht hat, fragt er, wer von den seinen Mägden mit diesen freien Affären hatten. Und die werden dann aufgehängt und sterben.
Ja, genau.
Also völlig auf brutalste Weise. Ja, genau. So. Das kommt natürlich im Film nicht vor.
Nein. Also es quasi die Mägde, die eine Sklavin, sie kollaboriert ja auch mit den Freiern. Aber die Strafe und so, das kommt alles nicht.
Genau.
Und das ist wieder die Frage nach der Adaption, die quasi hier immer für mich im Hintergrund ist. Und das auch gerade hängt auch zusammen mit dieser Kritik, die wir im Vorfeld vor dem Release des Filmes gehört haben. Ein zu diverser Cast, es ist zu wenig historisch akkurat, Rüstungen und alles. Und jetzt können wir auch sagen, ja, auf der Werteebene ist es in dem Sinne nicht ganz historisch akkurat, nimmt sich Nolan gewisse Freiheiten. Aber das ist wieder die Frage, was soll dann eine Adaption sein? Ist es eine möglichst akkurate Wiedergabe des Originals? Oder ist es auch so, dass sich all diese Adaptionen irgendwelche Freiheiten rausnehmen und so Grundplots und Plot, also wie soll ich sagen, archetypische Plotlinien aus der Odyssee in unsere Zeit übersetzen? Und ich glaube, Nolan macht das irgendwie und er bringt da quasi diesen Plot in die Nähe von unseren Sensibilitäten unserer Zeit. Und dann wäre eher die Frage, gelingt es ihm? Was ist dann die Story, die er daraus spinnt?
Ja. Ich glaube, das ist auch, das Original selbst nimmt ja diese archetypischen Menschheitsfragen und verarbeitet die zu einer Geschichte. Aber das Original selbst ist ja irgendwo angesiedelt zwischen Fiktion, Mythos, historische Begebenheiten. Das schwimmt ja so ineinander rein.
Genau, also, genau.
Das heißt, umso mehr glaube ich, dass eine Adaption in diesem Sinne auch interpretierend sein kann.
Genau, und dann deshalb ist zum Beispiel die Orte, wo sie gedreht haben, waren dann ja nicht nur in der Ägäis, sondern irgendwo landen sie, ich weiß nicht, ist das England, Schottland, Irland, irgendwie hast du das Gefühl, eine Insel bei Circe, merkst du, das ist jetzt definitiv nicht mehr Ägäis und der Hades ist dann wahrscheinlich Island oder so.
Ja, genau. Gut, der Hades.
Ja. Aber quasi das Land, wo Eis und Feuer und beides beieinander und so.
Ja.
Aber das finde ich völlig legitim. Da arbeitet er ja quasi mit dem symbolischen Gehalt von diesen Orten. Es spielt auch mit der Szenerie und mit der Bildgebung, dass quasi Odysseus auf seinem Weg in die Heimat irgendwie auch in die Irre geht und in die Fremde geht. Und das wird durch diese, also da finde ich, muss es nicht, das sind ja das hat eine gewisse Symbolik und das finde ich gelungen.
Ja.
So.
Ich glaube schon, also wenn jemand sagt, ich möchte möglichst das Original auch mit den Wertvorstellungen, dann ist Nolans Film eine Überinterpretation. So.
Aber dann müsste man ja auch sagen, dann liest doch Homer.
Ja, dann liest das Original so, das ist so, genau. Ich finde seine Interpretation sehr, sehr spannend, gerade wegen dieser Christianisierung, also gerade weil diese Themen damit reinspielen und aufgrund der Differenz, die daraus aufgemacht wird zwischen dem Original und dem, was er macht. Weil da wird ja genau sichtbar, irgendetwas ist dazwischen passiert. Unsere Sensibilitäten sind so anders als die Sensibilitäten dazu, also in manchen Dingen und bei anderen ja nicht unbedingt, aber in manchen Dingen, dass man schon sagen muss, ja, das ist wirklich die Geschichte des Christentums, die uns in unseren Moralvorstellungen, in unserem Vorstellungsraum einfach komplett verändert hat. Ich würde sagen, zum Guten hin, natürlich. Und darum finde ich auch seine Version spannend, finde ich sie auch gelungen. Und es kommen, also ich finde es auch spannend, wie er diese, es ist ja nicht nur, dass er christianisiert, er nimmt ja auch zum Beispiel die Xenia, die Gastfreundschaft auf. Im Film heißt das Gesetz von Zeus. Mhm. Und da spielt er ja auch so ein bisschen damit. Verändert so ein bisschen, nimmt die goldene Regel irgendwie noch mit rein. Aber ich fand es sehr spannend, dass er auch das nimmt, obwohl das ist auch bei Homer angelegt. Und es geht dann mehr oder weniger einfach darum, wie verhalten sich die Leute zu diesem Gesetz.
Genau.
Kannst du das kurz erklären, was das Gesetz ist?
Ich wollte noch kurz, du hast quasi von der Christianisierung und dem Plot, was er macht. Kannst du hier vielleicht noch die Katze kurz ein bisschen aus dem Sack lassen, nochmal erklären? Also was ist jetzt wieder ein Spoiler, wir haben das vorhin schon erwähnt, aber was passiert eigentlich mit der Person von Odysseus? Er ist nicht einfach der trickreiche, listige Held, sondern es ist irgendwie so eine therapeutische Reise. Mhm. Kannst du vielleicht hier nochmal sagen, warum wir sagen, da schwingen christliche Ideen mit? Was passiert mit ihm als Person?
Ja, er geht, eigentlich die Reise eben ist eine, die ihn zurückbringen soll nach Ithaka, wo er herkommt. Mhm. Aber es wird bei ihm auch irgendwie zu einer Reise zu sich selbst und vor allem eine Reise, wo immer wieder die Frage aufkommt nach Schuld, die Frage aufkommt, wie, oder das wird immer auch extremer gegen Ende. Mhm. Und ich glaube, am Ende merkt er dann auch wirklich, er selbst hat das Gleiche getan, wie jetzt diese Freier, die um seine Frau dort kämpfen, in dem Sinne, die seine Frau haben wollen und dieses Gesetz von Zeus, diese Gastfreundschaft missbrauchen. Mhm. Und er merkt, er hat das getan. Und zwar schon ganz am Anfang, weil es war ja seine Idee, das trojanische Pferd. Und sie durch eine List sagen sie ja, das ist ein Geschenk an die Göttin Athena. Und ein Geschenk, was aber eben dann wirklich ein Gift im Englischen, also Gift auf Deutsch, wirklich ein Gift ist, wo man diese Gastfreundschaft komplett missbraucht.
Ja.
Und dadurch wird diese brutale Katastrophe des Krieges eigentlich nicht ausgelöst, aber zu einem sehr, sehr schlimmen und brutalen Ende geführt. Und
er ist wie so ein traumatisierter Held. Oder
genau.
Der quasi,
und sie reisen dann ja auch weiter und eben sie plündern überall, wo sie hinkommen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht unbedingt wollen, bringen sie Leute um, sie stechen dem Zyklopen das Auge aus, mehr oder weniger. Also es ist, überall wo sie hinkommen, es ist so, als würde diese Ursünde des trojanischen Pferdes und dieses Krieges, als würde es so eine Schlaufe ziehen. Und überall wo sie hinkommen, zerstören sie eigentlich. Und am Schluss, er merkt dann auch, er schafft es nicht, seine Männer zu beschützen. Also seine Männer, die sterben dann auch nach und nach. Und er ist der Einzige, der überlebt. Und als er dann am Schluss bei Kalypso ist, gibt es auch diese Szene, wo sie dann auch so ein bisschen therapeutisch ihm helfen will, sich zu erinnern, was ist eigentlich geschehen. Weil er seine Erinnerungen durch diese Drogen mehr oder weniger, also er will vergessen. Und dann erinnert er sich nach und nach, was geschehen ist. Und sie empfiehlt ihm dann, hör auf zu kämpfen, du musst die Verantwortung übernehmen. Du musst die Verantwortung übernehmen für das, was geschehen ist. Stell dich den Göttern und eben
kapituliere.
Vor, und das macht er dann auch, geht auf sein kleines Bötchen, was er sich da gebaut hat. Es kommt dann ein Sturm und er fällt ins Wasser und überlässt sich sozusagen den Göttern. Es ist eine symbolische Taufszene eigentlich, er wacht dann auf am Strand von Ithaka.
Und ist wieder zu Hause.
Wie neugeboren, ist wieder zu Hause. Und aber auch dann noch, als er mit seiner Frau spricht, als Bettler verkleidet, reflektiert er, ich finde, auf eine sehr, sehr schöne Weise, eben, dass er und seine Männer eigentlich schuld sind dass sie den Anfang des Untergangs der Bronzezeit eingeleitet haben durch dieses traumatische Erlebnis des Krieges.
Genau.
Und bei Nolan kommt es ja immer wieder in den Filmen vor, diese Frage nach, wie kann ich, nachdem ich schuldig geworden bin, zurückkommen? Inception zum Beispiel ist das beste Beispiel. Und ist auch in diesem Sinne ein Antikriegsfilm. Also irgendwo in einem Interview hat Nolan gesagt, es ist eigentlich ein bisschen wie eine Fortsetzung zu Oppenheimer. Weil du dort ja auch das Problem hast, der Verantwortung.
Ja.
Du hast etwas getan, du wolltest gar nicht, dass diese Konsequenzen daraus kommen, aber jetzt muss man irgendwie damit leben.
Das finde ich, ist wahrscheinlich so als Fragestellung nicht das, was den homerischen Odysseus plagt. Genau. Sein Gewissen, war das jetzt böse? Aber ein paar von diesen Grundplotlinien, die du jetzt gerade beschrieben hast, sind bei Odysseus, bei Homer definitiv vorhanden. Und das können wir vielleicht an einigen Begriffen aufhängen. Das erste, du hast gesagt, ist wie eine Rückkehr, die nicht nur die physische Rückkehr ist, und das ein wichtiges Thema bei Homer ist es quasi dieses Nostos, die Idee einer Heimkehr. Mhm. Und das ist auch schon bei Homer so. Es geht nicht nur einfach darum, dass Odysseus nach Ithaka zurückkommt, sondern auch, es ist eigentlich auch ein zu sich selbst zurückfinden.
Ja.
Und bei Nolan wird das wie irgendwie halt mit dieser ganzen Schuldthematik und dieser Schuldeinsicht, mit diesem traumatischen, dass quasi Odysseus realisiert, dass er verantwortlich ist für die Plünderung und Brandschatzung Trojas, weil er diese Idee hatte mit der List, dass er die Schuld daran trägt und dass er sich irgendwie an dem abarbeitet. Und das ist so etwas, was Nolan hineinbringt. Und das zweite, vielleicht griechisches Stichwort, das wir, du hast es vorhin schon erwähnt, ist die Xenia. Diese Idee der Gastfreundschaft. Mhm. Und das ist bei Homer, das ist ein Thema, das sich durch die Odyssee durchzieht. Und er nimmt das, Nolan nimmt das auf als einen roten Faden. Vielleicht können wir ein bisschen sagen, was das was es bei Homer ist oder im antiken Griechenland, das ist wie soll ich sagen, ein institutionalisiertes, irgendwie ein geheiligtes, sakral-religiöses Gastrecht. Die Idee, wenn ein Fremder zu mir kommt, dass ich ihn aufnehme und ich habe dann quasi als Gastgeber meinem Gast gegenüber Verantwortung, ich muss ihn respektvoll behandeln. Er kann baden, essen, trinken, er kriegt Geschenke und ich garantiere eine sichere Weiterfahrt. Und umgekehrt ist die Idee, dass die Gäste dann Neuigkeiten mitbringen, dass sie nicht zur Last fallen, sie berichten, was in der Welt gerade geschieht. Und es gibt diese Idee der Reziprozität, wenn ich dann mal in der Not wäre und ein Fremder wäre an einem anderen Ort, soll ich aufgenommen werden. Und eine Grundgeschichte, die das auch immer, diese Xenia, diese Fremdenliebe oder das positive Zuwenden, also die Aufnahme des Fremden bei mir mythisch begründet, ist die Geschichte von Philemon und Baukis. Das ist ein altes Ehepaar und bei ihnen, bei diesem alten Ehepaar kommen Zeus und ich glaube Hermes in Verkleidung zu Besuch. Sie wissen nicht, dass sie da eigentlich Götter beherbergen. Und auch das kommt im Film immer wieder vor. Du musst den Fremden gut behandeln, weil es könnte sein, dass es quasi Götter in Verkleidung sind, die dich hier besuchen. Und so wie ich es bei Nolan verstehe, was er macht damit, also der Film beginnt eigentlich, es ist immer die Rede von diesem Zeus-Gesetz. Und das ist auch in der Antike so, dass das quasi Zeus, wie soll ich sagen, der Hüter und der Garant dieser Gastfreundschaft ist und auch rächt, wo sie oder intervenieren bestraft, kann und bestraft, wo sie verletzt wird. Und der Film von Nolan beginnt, also von Anfang an, das ist immer wieder die Rede von diesem Zeus-Gesetz, von diesem Gastfreundschaftsgesetz, von diesen Verpflichtungen, diesen gegenseitigen. Ich würde sagen, sie werden dann so ein bisschen christlich noch eingefärbt. Mhm. Vielleicht importiert er da auch die ein oder andere Idee in diese Fremdenliebe. Aber es wird dann so inszeniert, dass, wie du es vorhin angesprochen hast, das trojanische Pferd ist wie quasi der Sündenfall, die Ursünde, wo auf eine unübertreffliche Art dieses Gesetz von Zeus gebrochen wird. Mhm. Weil quasi mit einem Geschenk an die Götter finden die Griechen einen Weg hinein in Troja und zerstören nach Troja. Die anderen, die Trojaner meinen, sie nehmen ein Geschenk an und genau, es ist eigentlich
alles wird zerstört
Ende und ihre Zerstörung.
Ja. Und was spannend ist, wir kennen dieses Gesetz ja eigentlich auch biblisch. Diese berühmte Geschichte von Abraham, wo diese drei
Personen,
Fremden kommen, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie Gott oder Engel oder so. So wurde es auf jeden Fall dann immer gedeutet. Oder es gibt auch neutestamentlich den Vers.
Im Hebräerbrief, meinst du?
Genau. Einige von euch haben ohne Wissen schon Engel beherbergt, zum Beispiel. Oder Christus, der das ja mit sich selbst begründet. Warum soll man die Armen kleiden und ihnen zu essen geben? Und da sagt er, wer dem Geringsten das getan hat, der hat es mir getan.
Genau.
So, also es gibt da auch, ich fand das spannend, weil ich habe das aus der griechischen Antike noch nicht so richtig gekannt. Aber dass es da diese Parallelen gibt, das fand ich spannend. Und dass er eben, dass das trojanische Pferd dieser Sündenfall ist, wo diese Gastfreundschaft gebrochen wird. Und eben das ist der Anfang vom Ende. Und in dieser Rückkehr muss er damit irgendwie klarkommen. Aber gleichzeitig ist es dann eben auch nicht die Vorstellung, weil er gesündigt hat, ist jetzt alles vorbei. Sondern es gibt so etwas wie Reue, es gibt so etwas wie Umkehr und es gibt so etwas wie einen neuen Anfang. Und ich glaube, dass das auch das hat was zutiefst Christliches. Umkehr und neu anfangen können. Und das ist ja das, was am Schluss eigentlich geschieht. Also er wird zwar nicht wieder König, sein Sohn wird ja dann König, und er geht nach Westen. So, da kann man sich auch fragen, wieso geht er jetzt nach Westen? Vielleicht könnte man es so deuten. Also es ist wie, er und seine Frau haben dann so etwas wie einen Neuanfang.
Ja.
Und ich glaube, das ist, ja, also dass jemand zutiefst gesündigt hat, das bereut, dass ihm dann aber Vergebung und Reinwaschung widerfährt und dass er von dort her eben trotzdem neu anfangen kann und auch, er geht ja zurück, Rückkehr des Vaters, ja, also Recht und Ordnung wird dann wiederhergestellt in Ithaka selbst.
Okay, ja, ich halte jetzt mal so ein bisschen dagegen, oder was mich jetzt da, also ein Ding fand ich lustig, quasi das trojanische Pferd als die Ursünde, weil es diese Xenia verletzt. Das Lustige ist ja, also ist auch die Frage, was hat den trojanischen Krieg ausgelöst? Auch das wird kurz diskutiert. Sind es Handelsrouten, die beschützt werden müssen oder zu denen man Zugang haben will, oder ist es Helena?
Ja, im Film wird es zynisch gedeutet. Im Film ist es ja, eigentlich sind es Handelsrouten. Eigentlich geht es um geopolitische und strategische
Helena sagt, Dinge. Es war Agamemnons, also quasi die Ambitionen von ihrem Schwager.
Ja.
Genau. Aber das Lustige ist, wenn man die Geschichte von Helena nimmt, Paris, der ja die Spartaner besucht, quasi Menelaos, und dann seine Frau mitnimmt, hat sich ja schon vor dem Trojanischen Krieg in dem Sinne nicht als besonders freundlicher Gast erwiesen, wenn er als Gast das Gastrecht, also genießt den Schutz und sagt, ach, und auf meinem Heimweg, ich nehme noch deine Frau mit.
Ja.
Fand ich nur ein bisschen, aber das wird halt nicht thematisiert, aber der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit.
Nein, und das ist ja bei Homer ist das ja genau das Ding. Du hast, wer bricht dieses Gastrecht und wer hält sich dran?
Ja.
Das, durch diese ganzen Episoden, die er durchgeht, Odysseus, ist das ja immer so ein bisschen die Linie. Entweder, wenn die überschritten wird, dann geschieht dann was Schlimmes, wie zum Beispiel beim Zyklopen, der hält sich ja nicht ans Gastrecht.
Weil sowas gibt es bei mir nicht.
Weil er die Leute ja direkt vernascht. So.
Ja, genau.
Und andere, die sich daran halten, dort geht es dann irgendwie gut aus. Und das Spannende jetzt bei Nolan, das so zu deuten, dass das Gastrecht dort, dass die Ursünde dort beim trojanischen Pferd ist, ich glaube, das ist einfach, weil dieses Trauma des Krieges und der Schuld, das kommt halt immer bei Nolan.
Ja, okay,
das ist
okay,
sein Thema. Also es gibt auch Deutungen, die sagen, Nolan fragt eigentlich unsere Gegenwartsgesellschaft, wie können wir wieder zurückkommen zu einer Identität nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wir sind wie Odysseus immer noch auf diesem Weg. Aber wohin eigentlich? Wir können irgendwie nicht zurück. Aber was wollen wir eigentlich? Also es gibt auch solche Deutungen und dort eben spielt diese Urkatastrophe so eine große Rolle.
Okay, ja. Aber meine Kritik oder meine Frage jetzt auch an deine christliche Deutung, ich sehe das ein. Ich sehe das auch, die ganze Sache mit der Vergebung und der Frage nach der Vergebung, mit der Reue. Ich finde, es bleibt aber dann so ein bisschen diffus. Also es ist ja dann irgendwie so ein innerlicher, therapeutischer Prozess, den Odysseus durchgehen muss. Aber er gibt sich dann quasi auf dieser Szene im Floß, als er im Meer treibt, irgendwie dem Schicksal, den Göttern? Ist auch ein bisschen, wer sind jetzt diese Götter? Widersteht er den Göttern oder ist er ein Günstling der Götter? Ist irgendwie ein bisschen unklar. Es bleibt so ein bisschen diffus. Also wie funktioniert das jetzt mit der Vergebung? Wer spricht wem Vergebung zu? Was für Instanzen sind hier im Spiel? Es ist einfach so ein therapeutisch, katharsisches, sich selbst reinigen von der reinigenden Schuld. Oder das irgendwie blieb es mir da ein bisschen diffus, dass ich jetzt vorschnell gesagt hätte, das ist es hat so einen Anstrich von christlichen Ideen und archetypischen also so Grundwerten und Grundmotiven, aber so ganz schlau werde ich nicht draus.
Vielleicht, ich glaube, du hast recht, wahrscheinlich müsste man sagen, Vergebung gibt es nicht so wirklich, aber es gibt Reue und es gibt Umkehr. Die Frage ist natürlich, ist es möglich ohne Vergebung?
Ohne Vergebung, ja.
So, und kann das nur durch eine eben reinigende oder durch ein innerliches Erlebnis, das weiß ich, geschehen oder eben braucht es da? Also christlich gesehen würde man natürlich sagen, es braucht Vergebung, die muss von irgendwo kommen. So, und da würde ich mit ihm mitgehen. Ich glaube auch nicht, dass Nolan explizit das, also ich glaube, das ist auch vielleicht eher so eine säkular-humanistische Perspektive. Es gibt Umkehr, es gibt, aber die ist natürlich zutiefst
getränkt in christlichen
Themen.
Genau. Aber was mir jetzt fehlen würde, um dem wirklich christlich zu sagen, ist, es gibt nicht wirklich eine Hoffnungsperspektive, es gibt nicht eine Instanz, die Wiederherstellung versprechen kann. Das sind diese komischen, das ist auch die Frage, also auch eine schwierige Frage, wie stellt man diese Götter aus dem homerischen Epos dar? Nolan macht jetzt die Variante, er macht nicht irgendwie so komikhafte Riesenmonster, die irgendwie gigantisch stark und mächtig sind, sondern es sind irgendwie so auch so ein bisschen diffuse Figuren. Diese Athene ist irgendwie so, ich weiß nicht, das Gewissen oder so eine Gewissensstimme von ihm bleibt aber eigentlich, wird nicht wirklich aktiv im Plot im Vergleich zu Homer. Aber bei Nolan ist hier so.
Ja, und dargestellt als Mensch. So.
Als Mensch, ja.
Manchmal werden sie als Kräfte dargestellt. Natürlich, Poseidon erscheint eigentlich nie, aber der Sturm
ist irgendwie im Hintergrund, ist da. Genau. Aber es gibt nicht eine Instanz, die nachher, wie soll ich sagen, die Wiederherstellung und Hoffnung und Garantie, so etwas garantiert. Das ist eher so etwas, was im etwas Therapeutisches im Menschen, also für mich ist
das so. Ich weiß auch nicht, ob das dann nicht eine ungebührliche Uminterpretation wäre, weil es das, also das ist natürlich dann sehr, sehr weit weg von Homer.
Ja, das stimmt.
Die Vorstellung, dass man einen guten Gott hat, der verspricht, alles wiederherzustellen, das ist dann schon weit weg. Also das, aber ich glaube trotzdem, dass es so etwas gibt wie eine Christianisierung, auch wenn die vielleicht unbewusst geschieht. Es ist einfach, der Film ist innerhalb von einem Imaginationsraum konzipiert, der im weitesten Sinne christlich ist. So würde ich es ausdrücken.
Ja. Vielleicht, um das Ganze nun ein bisschen zuzuschnüren, abzuschließen, ein paar Schlussüberlegungen. Was nehmen wir jetzt mit aus dem Film? Was hat er uns irgendwie mitgegeben? Was hat es bei uns bewegt? Was ist bei dir so passiert?
Also ich fand den Film einfach grundsätzlich sehr, sehr gut gemacht und es ist auch schon nur als Unterhaltungsmedium sehr spannend und eben irgendwie bereichend.
Ja.
Aber inhaltlich auch doch eben im darüber nachdenken und sich ein bisschen tiefer auch mit Homer und so zu beschäftigen. Ich glaube, eben was ich sehr, sehr spannend finde, ist diese Diskrepanz, dass Nolan diese christlichen Wertvorstellungen fast reinnehmen muss, damit der Film nicht unverständlich wird, damit der Film nicht obszön und anstößig wird, damit das Publikum das irgendwie nachvollziehen kann und einen Helden vor sich hat, den es einigermaßen rezipieren kann. Ich glaube, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich tatsächlich unsere heutige Vorstellung von Moral, vom Guten ist, von dem von Homer.
Ja, vielleicht, bei mir sind einige Dinge oder ein bisschen hängen geblieben. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen Angst, dass ich dann quasi diese Konfliktlinien bevor der Veröffentlichung des Films angeschaut habe, mit dieser die Angst, das ist jetzt ein enorm woker Film und die anderen, die irgendwie dagegen halten und dann die ganze Frage, wie ist das jetzt historisch? Das waren so ganz klare Falllinien des Konfliktes. Und jetzt wird der Film released und er sorgt für sehr viel Aufsehen, es wird sehr viel diskutiert. Und ich glaube, er ist insofern gelungen, als dass diese Konfliktlinien oder Diskussionslinien jetzt plötzlich viel komplexer sind. Mhm. Also es ist nicht einfach eine zu einfach, also die Probleme, die Nolan schildert und wie er die Sachen und den Plot angeht, es ist nicht so einfach, dass man einfach sagen könnte, ah, das sind die linken und die rechten Kulturkämpfe, ja. die jetzt kollidieren und sie spalten an diesem Film. Das ist überhaupt nicht, es kommen seltsame Kritiken oder unterschiedliche Kritiken von verschiedenen Orten. Das finde ich, das glaube ich, das macht, das, da muss jemand etwas Raffiniertes gemacht haben. Mhm. Gleichzeitig würde ich auch dir beipflichten und sagen, es ist Unterhaltung. Es sollte auch mehr vielleicht unterhalten, als dass es ein ganz differenziertes Statement zu gewissen Werten oder zu Homer oder so wäre. Vielleicht, weil ich mit diesen sehr analytischen Augen den Film geschaut habe, ein paar Inszenierungen oder auch, wie soll ich sagen, Dialoge fand ich dann so ein bisschen pathetisch, ein bisschen plump. Oder dachte ich, da könnte man schon so ein bisschen mehr, es fällt mir jetzt gerade nicht so ein Beispiel an, aber es gibt so ein paar Szenen, wo ich den Eindruck habe, da haben sie eher so ein paar Plattitüden hin und her geworfen. Das fand ich ein bisschen, hat mich jetzt nicht mega begeistert. Aber ich glaube, das, was ich wirklich mitnehme und was mich auch nochmal anregt, nochmal weiterzudenken an dieser Thematik, hängt mit dem zusammen, quasi jetzt mein dritter Punkt, was du auch gesagt hast, das Kollidieren von verschiedenen Wertvorstellungen und auch wie man, also von antiken Wertvorstellungen, der ganze Diskurs von griechisch-römischen Werten mit christlichen Werten und dann auch die ganze Rezeptionsgeschichte von diesen Werten und wie Nolan jetzt irgendwie in diesem kulturellen Mix, in dem wir uns befinden, eine Homer-Adaption machen will. Ich weiß gar nicht, wie stark oder differenziert er sich all diese Wertekonflikte oder so überlegt hat. Aber es hat mich einfach nochmal angeregt, als selbst die Odyssee in die Hand zu nehmen, Homer zu lesen und auch nochmal da ein bisschen einzutauchen und selbst nochmal ein Verständnis zu gewinnen, mit was arbeitet dieser Autor in der Antike, im Original und auch irgendwie ja diese Unterschiede oder die Entwicklungen, die sich abzeichnen, auch zu uns oder zum Neuen Testament, wie Dinge unterschiedlich beurteilt werden, die irgendwie nochmal ein bisschen zu skizzieren. Und ich glaube, das ist das, was ich mir jetzt auch ein bisschen vornehme für die kommende Zeit.
Und jetzt interessiert es uns natürlich, ob ihr den Film schon gesehen habt, was ihr davon haltet. Findet ihr ihn gut oder vielleicht etwas weniger gut?
Und was haltet ihr von unseren Analysen? Seid ihr einverstanden mit uns? Seht ihr es ganz anders? Habt ihr da nochmal einen anderen Blick auf den Film?
Schreibt es uns in die Kommentare. Interessiert uns.